Ja, ich möchte zunächst einmal Danke sagen für die Einladung und ich bringe euch dafür herzliche Grüße von unserer Gemeinde mit. Der Nächste hat gesagt, ich soll euch herzlich grüßen. Ja, wir haben gerade in dem Lied gesungen, die Welt mit seinen Augen sehen. Das war der letzte Vers des Textes. Und der passt sehr gut zu meiner Predigt, die ich mir heute ausgesucht habe. Und zwar die Schwächen anderer, und da sind jetzt gemeint, die Schwächen der Gemeindemitglieder mit Gottes Augen sehen. Das ist mein Thema heute und da gründet sich auf den 1. Korinther 12, 22, den wir nachher auch lesen werden. Ja, ist es nicht wirklich so, jeder von uns fühlt sich hin und wieder mal schwach und ist regelrecht ausgelaugt, kein Power mehr. Das kann eine plötzliche Grippe sein, das kann ein Allergieschub sein, das können alltägliche Dinge sein, die einem schwerfallen. Oder die Anforderungen in der Arbeit sind manchmal so dementsprechend stark, dass es mühselig wird, alltägliche Arbeiten auszuführen. Ja, was aber, wenn der Zustand jetzt nicht nur ein paar Tage, oder vielleicht ein, zwei Wochen anhält, sondern monatelang? Würden wir uns dann nicht über das Mitgefühl und die Ermunterung von anderen in der Gemeinde freuen? Ich glaube schon. Der Apostel Paulus wusste, wie es an den Kräften zehrt, innerhalb und außerhalb der Gemeinde unter ständigem Druck zu stehen. Er hat es selber mehrmals gespürt. Und mehr als einmal glaubt er sogar an seinen Grenzen gestoßen zu sein. Und als er über sein Leben im Dienst für den Herrn und die vielen Schwierigkeiten, die er erlebt hatte, nachdachte, da sagte er dann im 2. Korinther 11, 29, wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Also ihm ist es genauso ergangen. Er verglich die Gemeindemitglieder der Christengemeinde mit Körperteilen. Wir kennen diesen Text. Und er sagte dann in 1. Korinther 12, 22, und den möchte ich jetzt vorlesen, und lasst bitte vielleicht, wenn ihr mit aufschlägt, die Bibel hier offen. 1. Korinther 12, 22. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Was meint er jetzt damit? Warum sollten die schwach zu sein scheinen, mit den Augen Gottes auch dann sehen? Wieso ist es auch gut für uns persönlich? Die heutige Welt ist ja vom Wettbewerbsgeist durchdrungen. Oft redet man in den höchsten Tönen davon, jung, dynamisch und sexy zu sein. Viele bahnen sich ihren Weg dann ohne Rücksicht auf die Gefühle der anderen, oft der Schwächeren. Solch ein Verhalten heißen wir natürlich als Christen nicht gut. Es könnte aber sein, dass wir nach und nach ein wenig die Achtung vor denjenigen verlieren, die immer wieder unsere Unterstützung brauchen. Darum müssen wir lernen, sie mit den Augen Gottes zu sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Lesen wir jetzt unseren Predigttext einmal im Zusammenhang. Paulus erklärt hier im 12. Kapitel, dass selbst die unansehnlichsten und die unbedeutendsten und schwächsten Teile des Körpers notwendig sind. 1. Korinther 12, Vers 12. Da heißt es, wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber sowohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Und dann der Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er will. Und dann Vers 21 bis 25. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die wenigen Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengeführt und dabei dem Mangelhaften größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Er sagt hier, der schwächste und anscheinend unnötigste Körperteil, der ist notwendig. Evolutionisten würden jetzt dem nicht ganz zustimmen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass Körperteile, die früher als nutzlos galten, wie zum Beispiel der Blinddarm oder die Mandeln, ja, ganz wichtige Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel wurde auch behauptet, der kleine Zeh ist nicht wichtig, gell? Doch inzwischen weiß man, wie sehr dabei hilft, das Gleichgewicht zu halten. Paulus betont durch seine Veranschaulichung vom Christuskörper, dass jeder in der Christengemeinde gebraucht wird, auch der kleinste Zeh. Satan ist es doch, der die Würde des Menschen nimmt und möchte glauben machen, Gott interessiere sich nicht für uns. Doch unser himmlischer Vater betrachtet all seine Kinder, auch die, die schwächer zu sein scheinen, als notwendig. Deshalb kann sich jeder an seinem Platz in der Gemeinde und als Teil der weltweiten Christuskörperschaft wohlfühlen. Haben wir schon einmal einer hilfsbedürftigen älteren Person angeboten, sich bei uns einzuhaken und ihr geholfen, die Straße zu überqueren? Sicher mussten wir dann langsamer gehen. Doch danach haben wir uns gefreut, weil wir helfen konnten. Ja, es bereitet Freude, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Man wird dadurch geduldiger, liebevoller und auch reifer. Es ist ein Hinwachsen zu ihm, zu Jesus. Und das ist alles, was wir wollen, mehr nicht. Und unser himmlischer Vater weiß, in der Gemeinde, in der alle trotz ihrer Schwächen geschätzt werden, soll eine liebevolle Atmosphäre herrschen. Und da wird von niemandem, glaube ich, zu viel verlangt. Letztendlich geht es darum, Mitgefühl zu haben. Im Psalm 41, Vers 2, wenn ihr das aufschlagen möchtet, Psalm 41, Vers 2, da heißt es: Glücklich, wer Acht hat auf den Geringen, am Tag des Übels wird der Herr ihn retten. Also, wer den Geringen, auf den Geringen Acht hat, das heißt ihn unterstützt, verhält sich wie Gott und hat dessen Wohlgefallen. Vielleicht zögern wir, jemandem zu helfen, weil wir nicht gut über ihn denken. Oder vielleicht sind wir verlegen, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen und ziehen uns deswegen von ihm zurück, der gerade aber in Schwierigkeiten steckt. Eine Schwester aus einer benachbarten Gemeinde, da war ihr ungläubiger Mann gerade gestorben, hat zu mir gesagt: Es tut wirklich weh, wenn Geschwister einem aus dem Weg gehen und sich nicht so verhalten, wie man es von guten Freunden eigentlich erwartet. Aber gerade in schweren Zeiten braucht man Menschen, die zu einem stehen. Ja, sogar David hat dieses Gefühl gekannt, gemieden zu werden. Einige Psalmen sprechen zum Beispiel auch davon. Denken wir daran, manche unserer Brüder, und das betrifft gerade unsere Gemeinde in Ried, haben Schweres durchgemacht. Sie sind auf der Flucht gewesen. Wir haben sehr viele Flüchtlinge bei uns in der Gemeinde und haben ihre Heimat zurückgelassen, weil sie dort wirklich schreckliche Dinge gesehen haben. Und die wollen hier in der Gemeinde eine familiäre Atmosphäre haben. Eine Atmosphäre des Vertrauens und des Rücksichtsnehmens möchten sie da erleben. Andere sind durch schlechte Gesundheit vielleicht geschwächt oder haben Depressionen. Manch einer mag mit der Arbeitsstelle Probleme haben. Andere sind alleinstehend. Und vielleicht geht es uns auch mal so. Bevor die Israeliten, die ja in Ägypten arm gewesen waren und schwach waren, ins Land der Verheißung zogen, wurden sie ermahnt, niedergedrückten Brüdern gegenüber nicht hartherzig zu sein. Das ist extra niedergeschrieben worden im Gesetz. Gott erwartete von den Israeliten, Armen zu helfen. In 3. Mose 25 finden wir das. 3. Mose 25, da heißt es in Vers 35 bis 38: Und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand neben dir wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen, wie den Fremden und Beisassen, damit er neben dir leben kann. Du sollst nicht Zins vor ihm nehmen und sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir lebt. Dein Geld sollst du ihm nicht gegen Zins geben und deine Nahrungsmittel sollst du nicht gegen Aufschlag geben. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euch das Land Kanaan zu geben, um euer Gott zu sein. Also Mitgefühl zeigen gegenüber dem Nächsten, besonders gegenüber dem Bruder, gegenüber der Schwester und gerade dann, wenn es einem gerade nicht gut geht. Ein kleines Beispiel dazu. Ein Motorradfahrer kommt nach einem Unfall in die Notaufnahme. Die Ärzte versuchen die jetzt herauszufinden, wer den Unfall verursacht hat. Ich glaube nicht. Ja. Na, sie versorgen ihn zuerst. Das ist das Allererste, was sie machen. Und ähnlich verhält es sich mit einem Bruder oder einer Schwester, die durch Probleme geschwächt sind. Zuerst stehen wir ihnen geistlich bei und dann kommt sofort die praktische Hilfe, wenn notwendig. Wer sich etwas Zeit nimmt und über die Lebensumstände seiner Geschwister nachdenkt, sieht vielleicht ihre mutmaßlichen Schwächen mit ganz anderen Augen. Denken wir nur an die Brüder und Schwestern, die jahrelang Widerstand in den eigenen Familien ertragen müssen, nur weil der Ehepartner eventuell ungläubig ist. Ich bin sehr beeindruckt von einer alleinziehenden Schwester aus unserer Gemeinde, die mit ihren Kindern treu und ganz unbeirrt regelmäßig zu unseren Gottesdiensten kommt. Ja. Und was ist mit euren Kindern, die trotz schlechten Einflusses in der Schule ja an der biblischen Wahrheit trotzdem festhalten? Überall ist Druck. Und tatsächlich mögen einige unter uns zwar schwächer scheinen, aber genauso reich im Glauben sein wie Brüder und Schwestern in günstigen Lebensumständen. Was ich sagen will, das ist, wir müssen Gottes Sichtweise übernehmen. Genau wie wir hier gesungen haben. Die Welt mit Gottes Augen sehen. Es fällt leichter, die Schwächen anderer mit den Augen Gottes zu sehen, wenn man darüber nachdenkt, wie er mit einigen seiner Diener aus alter Zeit umgegangen ist. Nehmen wir da zum Beispiel Aaron. Aaron ist ein gutes Beispiel, der hat ja das goldene Kalb gemacht. Schauen wir uns das ein bisschen an, was er dann da sagt, zu seiner Rechtfertigung. Aaron, Kapitel 2. Mose, 32, der Vers 21 bis 24. Und Mose sagte zu Aaron: Was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron aber sagte: Der Zorn meines Herrn entbrenne nicht. Du selbst kennst das Volk, dass es böse ist. Sie haben nämlich zu mir gesagt: Mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Da fragte ich sie: Wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir, und ich warf es ins Feuer, und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Stellen wir uns vor, wir wären dabei gewesen, als er da jetzt vor Mose stand und seine dürftigen Ausreden vorbrachte. Er sagt ja hier, dieses Kalb ist sozusagen durch Zufall dann entstanden. Ja? Wie hätten wir wohl darüber gedacht, jetzt über Aaron? Oder 4. Mose, Kapitel 12, eine weitere Begebenheit mit Aaron. Im 4. Mose, was hätten wir davon gehalten, als wir erfahren haben, dass praktisch Moses kritisiert wurde von Miriam und Aaron? Das ist diese Begebenheit. Da heißt es in 4. Mose 12, Vers 1, und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten: Hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er auch nicht mit uns geredet? Wie hätten wir da reagiert, wenn wir dabei gewesen wären? Wie hätten wir reagiert auf diese Dinge von Aaron? In jeder einzelnen Situation hätte Gott den Aaron sofort bestrafen können. Doch ihm war bewusst, dass Aaron weder ein absolut schlechter Mensch war, noch einen gravierenden Fehler begangen hatte. Anscheinend ließ sich Aaron durch die Umstände und unter dem Einfluss anderer, in dem Fall eben von Miriam, vom richtigen Weg abbringen. Doch als er auf seine Fehler hingewiesen wurde, gab er sie sofort zu und stand hinter den Entscheidungen Gottes. Gott, barmherzig wie er ist, richtete sein Augenmerk sozusagen, er fokussierte sich auf den Glauben von Aaron und auf seine Reue. Denn noch Jahrhunderte später wurde von Aaron und seinen Nachkommen in den Psalmen gesagt, sie hätten Gott gefürchtet. Das finden wir im Psalm 115 und im Psalm 135. Um Gottes Sicht übernehmen zu können, müssen wir zuerst überlegen, wie wir Schwächere betrachten. Nehmen wir zum Beispiel an, ein junger Bruder oder eine junge Schwester hat sich einen schlechten Film besorgt und wir hätten davon erfahren. Statt jetzt überkritisch zu sein, wäre es besser, ihm oder ihr zu helfen, reifer zu werden. Wer auf andere zugeht und ihnen Hilfe anbietet, lernt auch dabei, verständnisvoller und liebevoller zu werden. Oder befassen wir uns damit, wie Gott mit seinen Dienern umging, als sie entmutigt waren. Auch hier gibt es Beispiele aus dem Alten Testament. Fragen wir uns, ob wir auch so gehandelt hätten. Das verhilft uns zu einer ausgeglichenen Sichtweise. Da ist zum Beispiel der Prophet Elia. Er hatte furchtlos 450 Baalspropheten herausgefordert. Doch als er hörte, dass die Königin Isabel nach seinem Leben trachtete, verließ ihn der Mut und er ist dann davongerannt. Nachdem er 150 Kilometer bis nach Beersheba gelaufen war, ging er noch ein Stück in die Wüste hinein. Erschöpft vom Weg und der brennenden Sonne, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und begann dann zu bitten, dass er sterben kann. Er war des Lebens überdrüssig. Was hat wohl Gott empfunden, als er vom Himmel her sah, wie verzweifelt sein treuer Prophet war? Verwarf er ihn, weil er weggelaufen war, weil er niedergeschlagen, entmutigt war, ja, weil er jetzt auf einmal feige geworden ist? Nein. Gott kannte und berücksichtigte Elias Grenzen und hat ihm einen Engel gesandt. Der Engel ermunterte Elia zweimal zum Essen, damit er die bevorstehende Reise auch bestehen konnte. Er musste ja dann noch weitergehen. Dann hörte Gott seinem Propheten zu und unternahm etwas, damit es ihm wieder auch besser ging. Erst danach gab er ihm weitere Anweisungen. Wie können wir unseren fürsorglichen Gott nachahmen in dieser Hinsicht? Ein Beispiel aus Sprüche 18, Vers 13. In Sprüche 18, Vers 13 finden wir ein ganz gewichtiges Wort. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Also wir sollten auch nicht vorschnell reagieren. Besser wäre es, uns Zeit zu nehmen, mit denen unser Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen, die meinen, sie seien wegen ihrer Lebensumstände weniger ehrbar. Dann können wir ihre wahren Bedürfnisse auch sozusagen angemessen annehmen und darauf reagieren. Jakobus schreibt doch in Jakobus 2, Vers 15 bis 17, und ich zitiere hier, wenn sich ein Bruder oder eine Schwester im nackten Zustand befindet und es ihnen an den für den Tag hinreichenden Speise fehlt, aber einer von euch sagt zu ihnen, geht hin in Frieden, haltet euch warm und wohlgenährt, ihr gebt ihnen aber nicht das für ihren Körper Notwendige, von welchem Nutzen ist das? Ebenso ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Vielleicht wissen wir aus eigener Erfahrung, wie lange es dauert, von einer kräftezehrenden Krankheit oder Verletzung gesund zu werden. Auch Glaubensgeschwister, die durch persönliche Probleme oder sehr schwierige Lebensumstände geschwächt sind, mögen Zeit brauchen, um wieder geistlich stark zu werden. Natürlich, es muss jeder durch eigenes Studium, Gebet und durch regelmäßigen Besuch der Zusammenkünfte selbst seinen Glauben stärken. Doch haben wir in der Zwischenzeit die nötige Geduld und sind wir mitfühlend? Bemühen wir uns darum, dass diejenigen, die schwächer zu sein scheinen, sich geschätzt fühlen und unsere Zuneigung spüren? Vergessen wir nie, wenn wir unseren Geschwistern die nötige Hilfe leisten, verspüren wir die Freude des Gebens, werden verständnisvoller und geduldiger. Das ist aber noch nicht alles. Die ganze Gemeinde wird herzlicher und liebevoller. Und vor allem ahmen wir Jesus nach. Für ihn und seinen Vater ist jeder wertvoll. Sind das nicht gute Gründe, den Schwächeren beizustehen? Amen.